Eine Frage, bevor wir die Präsentation starten, habe ich eine Frage an euch. Wie alt stellt ihr euch Josua vor, als er Josua 1 so die Leitung des Volkes Israel übernimmt? So mal ganz grob. Hund? 25 wird geboten, 100 wird geboten, 40. Ja, also irgendwo dazwischen. Habt ihr denn eine Idee, wo der das erste Mal überhaupt auftaucht in der Bibel? Wo taucht Josua das erste Mal auf? Welche Geschichte? Also nicht, ihr müsst nicht Kapitel wissen. Welcher Bericht? Als Kundschafter? Jo, es gibt noch was Früheres. Nee, die Berufung ist nämlich witzigerweise deutlich später. Hat noch jemand eine Idee? Als Feldherr der Israeliten beim Kampf gegen die Amalekiter noch vor dem Horeb. Also zwischen Auszug aus Ägypten und dem Horeb. Da war er der Feldherr der Israeliten. Mose steht auf dem Berg und betet und Josua und das Volk, also und die Krieger des Volkes kämpfen unten. Und er war also während der gesamten Wüstenwanderung war er der Diener des Mose. Und während dieser ganzen Zeit ist er also dabei. Ja, die 25 sind damit eher unwahrscheinlich, denn, genau, also 40 Jahre war er in der Wüste. Also man war damals unter Umständen auch sehr jung schon als Feldherr unterwegs, also das ist durchaus denkbar. Es kann durchaus sein, dass er Mitte, Ende 20 war und dann nochmal die 40 Jahre Wüstenwanderung drauf. Also 100 war er wahrscheinlich nicht, aber er gehörte jedenfalls. Er war einer der beiden ältesten Israeliten. Denn wie alt war nach Josua und Kaleb der älteste Mensch im Volk, als Josua sein Amt antritt, als Führer des Volkes? Ämter hatte er vorher schon. Heute gibt es ein bisschen Bibelkunde am Anfang. 40 Jahre waren sie in der Wüste. Alle, die 20 Jahre und älter waren, sind in der Wüste gestorben, außer Josua und Kaleb. Also kann der Älteste 60 gewesen sein. Ja, und dann Josua und Kaleb, die deutlich älter waren. Aber das jetzt einfach mal so ein bisschen zum Hintergrund. Also ich habe drüber geschrieben, berufen und bestätigt, obwohl das natürlich nur begrenzt stimmt, nach dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Also in den Dienst berufen war Josua schon Jahrzehnte vorher. Ja, erst als Feldherr, dann war er Diener des Mose. Es gibt zum Beispiel einen Bericht, dass Josua nicht aus dem Haus Gottes wich, dass er also ständig in der Stiftshütte war, obwohl er ja kein Priester war. Also er hat ganz verschieden, er hat ganz nah, war er an Gott dran, er war ganz nah an der Leitung der ganzen Operation dran. Er war einer der Führer Israels schon lange vorher, vermutlich schon als ziemlich junger Mann. Und jetzt, wo er also älter wird, erst recht. Aber jetzt in dem Text, den wir jetzt lesen wollen, also Josua 1, 1 bis 9, kriegt er eine neue Aufgabe. Es geht also nicht darum, dass er überhaupt erst in den Dienst geht, aber er kriegt eine komplett neue Aufgabe. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Und dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Die Situation ist klar, Mose ist tot. Komischerweise wird Mose immer mal als eine der Leute genannt, die nicht gestorben sind. Die Bibel sagt da was anderes. Ja? Also sein Grab ist nicht bekannt, weil Gott selbst ihn begraben hat. Aber die Bibel sagt eindeutig, Mose ist gestorben. Für den Josua ist es aber natürlich noch verzwickter. Mose ist einfach weg. Ja, also der ist gegangen zum Beten und ist nicht wiedergekommen. Er ist gestorben, Gott hat ihn begraben. Josua weiß nicht, wo er geblieben ist. Und jetzt begegnet Gott dem Josua und sagt, der Mann ist tot. Und ja, Gott redet hier mit Josua. Vermutlich nicht das erste Mal, wenn er so präsent war in der Stiftshütte. Dann war er auch, zumindest aus einer gewissen Distanz, hat er mitgekriegt, wie Mose mit Gott geredet hat. Aber das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Darüber steht nichts ausdrücklich in der Bibel. Dass Gott so konkret mit ihm redet, ist hier der erste Bericht. Aber ich vermute mal, dass es nicht das erste Mal gewesen ist. Und jetzt kriegt er einen Auftrag, was Mose nicht erleben durfte, das soll Josua jetzt tun. Das, was Gott versprochen hat, was Gott angekündigt hat, das soll Josua jetzt umsetzen. Und was noch vor 40 Jahren die Mehrzahl der Kundschafter für unmöglich gehalten hat, das soll Josua jetzt mit Gottes Hilfe umsetzen. Ich meine, Josua hatte schon vor 40 Jahren gesagt, mit Gottes Hilfe geht das. Josua und Kaleb, die zwei. Die hatten ja schon, als sie als Kundschafter im Land waren, gesagt, ja, menschlich unmöglich, wirklich starke Feinde, alles klar, aber mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Nicht aus uns heraus, nicht weil wir so toll sind, aber wenn Gott uns hält, wenn Gott uns trägt, dann geht das. Mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Das hatte er schon 40 Jahre vorher gesagt. Aber da war er noch in einer anderen Rolle. Ja, also auch so ein Rollenwechsel, der kann ja anstrengend sein, der kann ja schwierig sein. Über 40 Jahre war Josua die Nummer 2 hinter Mose. Vielleicht auch die Nummer 3 oder 4, kommt jetzt drauf an, wo man Aaron und Miriam ansetzt. Aber er war immer so in der zweiten Reihe. Also schon Teil der Leitung, aber nie ganz vorne. Und jetzt auf einmal soll er in die erste Reihe treten. Jetzt auf einmal heißt es, okay Josua, jetzt bist du dran. Du sollst das jetzt umsetzen. Du sollst dieses Land mit den Israeliten erobern und es verteilen. Ich frage mich manchmal, was die schwierigere Aufgabe ist, das Erobern oder das Verteilen. Also wenn man mit einer Horde Kindern Kuchen verteilt, das kann schon anstrengend werden. Und wenn man so einem Volk wie Israel ein Land austeilen soll, da gibt es fruchtbare Ebenen, da gibt es karge Gebirgslandschaften. Und alle wollen sie natürlich ins Gebirge, nehme ich mal an. Das dürfte auch nicht so ganz einfach gewesen sein, dieser Auftrag. Aber eben auch das Erobern dieses Landes, das ist eine echte Herausforderung. Und jetzt soll Josua in diese erste Reihe gehen. Warum betone ich das so? wenn ich sehe, wie Gott hier mit Josua umgeht, dann habe ich den Eindruck, dass es dem Josua nicht leicht gefallen ist. Denn Gott geht mit jedem von uns so um, wie wir das brauchen. Mose kriegte, als er seinen Auftrag kriegte, ganz viele Wunder. Ja? Also erstmal der brennende Dornbusch, der ihn überhaupt schon fasziniert hat. Dann ja, die Hand ins Gewand und wieder raus, aussätzig, nochmal dasselbe und die Hand ist wieder gesund. Die Schlange, die auf den Boden geworfen wird und der Stab, der auf den Boden geworfen wird und zur Schlange wird. Und dann soll er die am Schwanz packen. Habt ihr schon mal irgendwas über Schlangen gehört? Wenn man sie denn überhaupt anfasst, dann hinterm Kopf, aber niemals am Schwanz, denn da dreht sie sich rum und beißt. Und Mose soll genau den Blödsinn jetzt machen. Und er weiß, er lebt in der Wüste, er kennt Schlangen, er weiß, wie man damit umgeht und dass man die eben nicht am Schwanz anpackt. Ja, aber Mose packt sie am Schwanz und er hat wieder einen Stock in der Hand. Josua hier, ganz anders, dieses Ermutigende, dieses Ermahnende schon auch ein Stück weit, aber dieses wirklich viel Seelsorgerliche. Gott geht ganz anders mit ihm um. Und jetzt könnten wir mal, also was Klaus eben gesagt hat, weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt das Buch Josua durchpredigen möchte. Das wäre eher mal was für eine Bibelstunde zum drüber reden. Da hätte ich mal Lust auf das Buch Josua. Aber sowas haben wir momentan hier nicht. Vielleicht sollten wir es mal wieder einführen für eine begrenzte Zeit. Das finde ich ganz, ganz spannend. Aber wenn ich eine Predigtreihe draus machen würde, dann wäre es eher die Frage, mal sich andere Berufungsgeschichten anzugucken. Und eins kann ich schon, egal ob ich das jetzt mache oder nicht, eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Gott geht mit jedem anders um. Und wenn ich sehe, wie viel Mühe er hier sich gibt, den Josua zu ermutigen, dann denke ich, dass es dem Josua nicht leicht gefallen ist, hier jetzt in die erste Reihe zu gehen. Der hat sich wohlgefühlt in der zweiten Reihe. Und das kann ich ein ganzes Stück nachvollziehen. Geht mir oft ähnlich, ja? Also so in der zweiten Reihe hinter jemandem, der so vorneweg marschiert, meine Aufgaben erfüllen, das fällt mir viel leichter, als vorne dran zu stehen und selber derjenige zu sein, der vorne weggehen soll. Und vielleicht ist der Josua mir deswegen auch so sympathisch, weil es einfach nicht einfach ist. Und er braucht eben diese Ermutigung. Und dann kriegt er eine Zusage. Zunächst mal, er wird das ganze Land austeilen. Also wohin ihr euren Fuß setzt, das soll euch gehören. Übrigens ist interessant, die Israeliten haben das nie ganz in Anspruch genommen. Das ganze Land, diese Grenzen, wie sie hier beschrieben sind, haben sie nie ganz eingenommen. Aber nicht, weil es nicht gegangen wäre, sondern weil sie einfach irgendwann genug hatten und sie nicht mehr weitergegangen sind. Jesus sagt ja mal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sind wir vielleicht auch manchmal zu schnell zufrieden? Ach, das reicht ja. Gibt ja so einen Satz. Also jeder von uns hat, glaube ich, so bestimmte Sätze, mit denen man ihn ärgern kann. Für mich gibt es auch einen, oder es gibt ein paar, aber einer davon ist, für uns reicht das ja. Ja, egal, ob das jetzt Qualität ist, ob das die Raumgestaltung ist, ob das, ja, oft geht es um Qualität. Ja, also wir hatten einen gemischten Chor in der Gemeinde. Und wenn dann gesagt würde, ja, wir müssen ja nicht mehr üben, wir sind ja keine Profis. Da habe ich mir gedacht, Leute, Profis müssten das nicht nochmal üben, die könnten das. Ja? Gerade weil wir keine sind, müssen wir üben. Und wenn dann noch der Satz kommt, für uns reicht es ja. Dann ist das was, was mich ärgert, weil erstens machen wir es nicht für uns, wir machen es für unseren Gott. Und zweitens, warum sind wir so schnell zufrieden? Also Israeliten, ja, also Gott sagt hier, ihr werdet das ganze Land von da bis da und da werden die Grenzen beschrieben, das werdet ihr einnehmen und sie tun es einfach nicht. Nicht, weil es nicht geht. Sie sind überall, wo sie hingekommen sind, haben sie das Land eingenommen. Wie es hier steht, wohin ihr euren Fuß setzt, das wird euch gehören. Aber sie lassen einfach einen Teil der Verheißung liegen. Nur mal so, das ist eigentlich eine Nebenspur heute. Mir geht es eigentlich in erster Linie um diesen Umgang zwischen Gott und Josua. Aber diese Nebenspur einfach mal so zum Nachdenken. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Boah, das ist mal eine Aussage, oder? Hat mir noch keiner gesagt. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang, kriegt der Josua hier gesagt. An der Stelle sind wir natürlich, da greife ich mal ein bisschen vor, da haben wir gleich noch einen extra Punkt. Wenn wir Berichte in der Bibel haben, dann müssen wir natürlich immer fragen, wem gilt das? Es gibt ja Leute, die sagen, also alles in der Bibel gilt uns und ich nehme das auch alles ganz wörtlich. In der Bibel steht zum Beispiel unter anderem, du sollst nicht heiraten noch Kinder zeugen in diesem Land ewiglich. Ich glaube, hier sitzen ein paar, die sich da nicht dran gehalten haben. Schämt euch. Nein, natürlich ist so ein Beispiel. Oder ihr Männer, wer hat sich heute schon rasiert? Wer den Rand des Bartes mit einem Messer berührt, ist wie ein Hure und ein Götzendiener. Jetzt wisst ihr, wo ihr einzuordnen seid. Ja, oder im Neuen Testament zweimal gelogen, tot umgefallen. Wer säße noch hier, wenn das allgemeingültig wäre? Was will ich damit sagen? Ich muss natürlich bei Berichten immer fragen, ist das eine Situation, die Gott hier gebraucht hat? Oder ist es eine Situation, die allgemeingültig ist, wie Gott immer handelt? Ja, also die Tama kleidet sich als Prostituierte, verführt ihren Schwiegervater, kriegt daraus ein Kind, das Kind landet im Stammbaum Jesu. Heißt das, dieses Vorgehen ist vorbildlich? Ich würde mal sagen, eher nicht, oder? Wenn man mal so die Gesamtschau der Bibel anguckt, dann denke ich mal, dieses Verhalten war nicht vorbildlich. Aber Gott hat es trotzdem benutzt. Das heißt aber eben trotzdem nicht, dass wir so handeln sollen. Und hier haben wir auch so eine Sache, es soll dir niemand widerstehen, ist leider keine allgemeingültige Aussage für alle Männer und Frauen Gottes, sondern Jesus sagt glatt das Gegenteil, wer mir nachfolgt, der kriegt erst richtig Ärger. Es kann uns niemand aus seiner Hand reißen, das ja, das ist allgemeingültig, das ist uns allen gesagt, aber dass wir keinen Ärger kriegen, dass uns niemand widerstehen wird, leider nicht. Hätte mich sehr gefreut, wenn das eine allgemeingültige Aussage wäre, ist es aber leider nicht, wenn wir in die Gesamtschau und besonders ins Neue Testament mal reingucken. So wie ich mit Mose gewesen bin, will ich auch mit dir sein und ich will dich nicht verlassen. Da an der Stelle hat der Text für mich eine ganz besondere Bedeutung, und zwar der Vers 5. Diese ersten Verse, dieser Text, war der Prüfungstext in der Zwischenprüfung in Hebräisch bei uns. Und ich war in der Schule, in Mathe und Naturwissenschaften stand ich so zwischen 1 und 2, in Sprachen immer so zwischen 4 und 5. Griechisch habe ich im zweiten Anlauf gerade so geschafft. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Zwischenprüfung Hebräisch, also meine Hand ging wahrscheinlich irgendwie so, also ich habe gezittert. Ich war wahnsinnig nervös. Und dann kam dieser Satz, den habe ich ja dann so Buchstabe für Buchstabe übersetzt, also eigentlich nicht so, sondern erstmal so beim Lesen, von rechts nach links. Und dann kam da, so wie ich mit meinem Knecht Mose gewesen bin, will ich auch mit dir sein. Und diese ähnlichen Aussagen und ja, gerade der Vers 5, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und dann habe ich einen Moment überlegt, gilt mir das auch? Also genau das, was ich eben gesagt habe. Was meint ihr? Gilt uns das auch? Allgemeingültige Aussage oder auch so eine Aussage, die nur dem Josua gilt? Allgemeingültig. Und warum? Richtig, weil Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und andere Stellen, die in dieselbe Richtung gehen. Ja, das ist immer der Test. Ja? Also einfach mal zu gucken, was ist uns denn an anderer Stelle zugesagt? Und das habe ich dann also auch gemacht, habe kurz eine Pause gemacht im Übersetzen. Und den Rest der Prüfung, also die letzten 4 Verse, war ich dann sowas von ruhig. Also da hat Gott mit mir eigentlich dasselbe gemacht, was er hier mit dem Josua macht. Dieses Ermutigen, dieses zur Ruhe bringen über der Panik, in der ich gerade drin bin. wie Gott uns da berührt. Und dann kommt ja die eigentliche Ermutigung erst. Dreimal kommt in diesem Schluss, sei getrost und unverzagt. Also zweimal kommt, sei getrost und unverzagt, und einmal sei getrost und ganz unverzagt. Also noch die Steigerung. Beim dritten Mal sagt Gott, ich hab's dir doch gesagt, sei getrost und unverzagt. Wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Trautext unserer Tochter. Also auch allgemeingültig, ja, wird im Neuen Testament wiederholt. Sei ruhig, komm zur Ruhe. Und das erste ist, denn ich bin bei dir. Und das zweite ist dann, bleib bei dem, was ich dir gesagt habe. Ja, also das sind die zwei Seiten. Die eine Seite ist, denn Gott ist treu, und die andere Seite ist, bleib mir treu, bleib bei dem, was du gehört hast. Das ist für uns nicht mehr unbedingt das mosaische Gesetz, diese Einschränkung, nicht unbedingt. Ich kann natürlich im mosaischen Gesetz viel lernen über Gott. Es lohnt sich, das mal zu lesen. Zum Beispiel die Frage, auf welche Vergehen hat Gott eigentlich die Todesstrafe verhängt? Zum Beispiel für Religionsvermischung. Ja, also wenn man das sich mit anderen Religionen vermischt, oder eben, könnt ihr mal selber nachlesen, ist eine interessante Sache. Oder wie geht, denkt Gott über das ungeborene Leben, gibt es eine interessante Stelle. Wenn zwei Männer sich streiten und sie stoßen eine schwangere Frau, sodass sie ihre Frucht verliert, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt also, das ungeborene Leben gilt für Gott genauso wie das Geborene. Jetzt sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Ja? Also das Auge um Auge, Zahn um Zahn, also sprich, die Männer hinrichten, ist heute nicht mehr unsere Aufgabe. Ja? Das wäre, wenn wir noch unter dem Gesetz wären. Das muss man den amerikanischen Evangelikalen manchmal erklären. Ja, die bringen das nämlich und gehen dann in die Abtreibungskliniken und legen die Ärzte um und wollen das noch mit dem Evangelium begründen. Tut mir leid, das funktioniert nicht. Neutestamentlich haben wir einen anderen Auftrag. Aber wenn ich wissen will, wie Gott über das ungeborene Leben denkt, dann ist der Vers für mich durchaus interessant und wertvoll. Denn seine Meinung hat Gott nicht geändert. Nur seine Vorgehensweise, wie er mit den Dingen umgeht, die hat er geändert von damals zu heute. Ja, dafür ist also auch das mosaische Gesetz durchaus immer noch wertvoll und gut. Und überhaupt das Alte Testament. Aber für uns ist es natürlich in erster Linie das, was wir von Jesus gelernt haben. Für Josua war es das, was er von Mose hat. Für uns ist es in erster Linie das, was wir im Neuen Testament haben. Bleib da drin, bleib da dran. Dann kommst du ans Ziel. Das ist eigentlich die Aussage hier. Bleib bei dem, was Jesus hier euch gesagt hat, was er vorgelebt hat, was er euch mitgegeben hat. Haltet euch da dran. Auch für diese rein, also ich meine, das war ja eine politische Aufgabe, die der Josua hatte. Der war kein geistlicher Führer, das waren die Priester. Sein Amt war eigentlich ein militärisches und ein politisches. Und trotzdem sagt ihm hier Gott, halte dich an mich. Das heißt, es ist ganz egal, wo unsere Aufgaben liegen. Es geht immer darum, dass wir ganz nah an dem bleiben, was Jesus uns gesagt hat. Dass wir uns daran festhalten und dann von daher unsere Aufgaben angehen. Und damit kommen wir zu dieser Frage, was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Wir sind in einer anderen Situation, ganz klar. Keiner von uns hat den Auftrag, ein Land zu erobern, die Einwohner zu vernichten, das heißt umzubringen, und dann das Land an ein anderes Volk zu verteilen. Oder hat jemand von euch von Gott so eine Aufgabe gekriegt? Ich glaube es eher nicht. Ist nicht unsere Aufgabe. Jetzt wisst ihr, was käme, wenn man das Buch Josua mal wirklich in der Bibelstunde, ich habe das schon mal gemacht, spannend. Aber wir sind in einer anderen Situation. Wir haben einen anderen Auftrag, ganz klar. Die Zusagen, haben wir ja schon festgestellt, teils die gleichen, teils andere. Ja, dass uns niemand widerstehen wird unser Leben lang, ist uns leider nicht zugesagt. Im Gegenteil, wir werden Widerstand erleben. Ja, auch wenn wir ins Neue Testament reingucken, Stephanus und Jakobus werden hingerichtet. Die werden einfach mal kurz umgebracht. Wahrscheinlich am Lebensende Petrus und Paulus auch. Die Bibel sagt darüber nichts oder deutet es nur an bei Petrus. Aber da haben wir keine klare Aussage, aber aus den außerbiblischen Quellen müssen wir wohl davon ausgehen, dass beide auch irgendwann hingerichtet worden sind. Natürlich hat ihnen jemand widerstanden in diesem Sinne. Trotzdem haben sie ihren Dienst getan. Ja, und wie vielen Menschen Stephanus zum Segen geworden ist, das können wir gar nicht wirklich abschätzen. Ja, also die Sache mit keinem Widerstand, die ist uns nicht vorhergesagt. Aber dass Gott mitgeht, das gilt jedem von uns. Und die Ermutigung, halte dich an mich und du wirst deinen Auftrag erfüllen, die gilt immer noch. Das ist auch so eine Sache. Ich bin davon überzeugt, dass das, was Gott uns aufträgt, möglich ist. Ja, da ist das Thema Berge versetzen. Wenn ich jetzt einfach mir was vornehme, was ich will, und sage, der Berg soll ab sofort da drüben sein, entweder auf dem anderen noch oben drauf oder im Tal oder was auch immer, dann wird wahrscheinlich nichts passieren. Wenn Jesus mir den Auftrag gibt, diesen Berg darunter zu versetzen, dann geht es. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Vollmacht kriege, alles zu tun, was ich will, sondern es geht darum, dass was Jesus mir aufträgt, das geht auch mit seiner Hilfe. Vertraue ich da immer drauf? Genauso wenig wie ihr, wahrscheinlich, ja. Aber wir würden wahrscheinlich mehr bewegen können, wenn wir an der Stelle einfach ein bisschen mehr vertrauen würden. Und trotzdem, wir haben einen ganz persönlichen Gott, der mich kennt und der dich kennt. Der kennt unsere Möglichkeiten und er kennt unsere Grenzen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass dieser Gott uns ganz persönlich begegnen will. Nicht wie dem Josua, nicht wie dem Mose, nicht wie dem Gideon oder dem... Weil ich bin nicht Josua, ich bin nicht Mose und ich bin nicht Gideon. Ich bin Karl Hermann und er wird mir so begegnen, wie ich das brauche. Wir haben das mal gemacht, also ich habe das schon öfters gemacht, aber ich habe jetzt eine Situation vor Augen. Da haben wir uns getroffen zum Gebet und nach einer Zeit der Anbetung haben wir uns dann alle verkrümelt irgendwo ins Gelände, um zur Ruhe zu kommen, um auf Gott zu hören. Und nach einer Zeit lang sind wir wieder zusammengekommen und haben uns ausgetauscht, was ist uns denn in dieser Zeit so in den Sinn gekommen? Ich musste schmunzeln, ich weiß nicht mehr genau, was ich hatte. Aber jeder von uns hat etwas bekommen, was seiner Art entsprach. Ja, für mich sind Lieder oder das Arbeiten mit der Bibel was ganz Wichtiges. Ich hatte entweder ein Lied oder einen Bibelvers. Und jemand, also jeder hatte, im Grunde passten die Aussagen auch noch zusammen, aber es war bei jedem anders und jeder ist von Gott so angesprochen worden, wie er es braucht und wie er es auch hören kann. Wenn ich in mein Leben mal zurückdenke, wo Gott am deutlichsten zu mir gesprochen hat, dann war es meistens beim Arbeiten an der Bibel. Das hätte ich ja gerne gesagt im Lobpreis, weil ich den durchaus auch liebe. Aber es war meistens in der akuten, in der konkreten Bibelarbeit. Und es war manchmal auch ganz schön ärgerlich, ja, dass ich gesagt habe, Herr, darüber kann ich nicht predigen, das lebe ich ja selber nicht. Das ist schön, wenn man das gleich schon beim ersten Lesen des Textes merkt. Man hat aber dummerweise den Text schon in den Plan geschrieben. Die Leute wissen, was kommt. Man kann also ganz schlecht kneifen oder einfach mal was anderes machen. Und dann wird man gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähnliche Situationen. Aber das heißt nicht, dass Gott das immer so macht. Weil er geht hier genau mit dem Josua so um, wie der Josua das braucht. Und das hat er mit mir gemacht. Ich bin eher so ein rationaler Typ. Und genau so ist es übers Bibellesen, beim Arbeiten an einem Bibeltext, hat Gott mich immer wieder auf Dinge aufmerksam gemacht. Ja, beim Übersetzen, ja, was ich vorhin erzählt habe. Ja. wo ich wirklich Wort für Wort an diesem Text arbeite, weil mein Hebräisch dann zwar deutlich besser war als alle anderen Sprachen, die ich bis dahin gelernt habe, aber trotzdem nicht so, dass ich das einfach fließend übersetzen konnte. Über diesem intensiven Arbeiten hat Gott mich ganz persönlich getroffen, sodass ich das noch jetzt, ach, wann war das? 83, 85, ein Weilchen her. Und so hat es mit mir gemacht. Mit dem Josua anders, mit Mose wieder anders, mit Gideon wieder anders, mit Petrus hat es wieder anders gemacht. Ja, einmal gehe hinter mich, Satan, und dann lässt er ihn richtig reinrattern. Jesus hätte verhindern können, dass es zu dieser Verleugnungssituation kommt. Aber ich glaube, der Petrus hat es gebraucht, mal so richtig auf die Nase zu fallen. Das hat Jesus nicht aus Schadenfreude gemacht, weil ihm das gefallen hätte, sondern weil er gespürt hat, der Petrus wird es anders nicht raffen. Der braucht das mal so. Auf der einen Seite auf dem Wasser laufen. Ja, also Petrus ist der einzige Mensch, außer Jesus, der auf dem Wasser gelaufen ist. Komischerweise steht in vielen Bibeln drüber der sinkende Petrus. Auch mal was zum Nachdenken. Aber auf der anderen Seite lässt er auch zu, dass er mal richtig auf die Nase fällt. Und ich glaube, Petrus hat beides gebraucht, um der zu werden, der er dann war. Und mit mir geht Jesus so um, wie ich das brauche. Mit dir geht Jesus so um, wie du das brauchst. Und ich glaube, das ist gut so. Wenn er mit uns allen gleich umgehen würde, das wäre nicht fair, weil jeder von uns braucht was anderes. Wir haben andere Bedürfnisse, wir haben eine andere Ebene, auf der wir ansprechbar sind. Und ich wünsche uns, dass wir uns darauf einlassen können, dass wir sagen, Herr, ja, rede so mit mir, dass ich das hören kann, dass ich es verstehe. Ganz egal, ob es gerade Ermutigung ist, Ermahnung, Trost. Hier ist es ja eine Mischung, ein klarer Auftrag, aber dann auch eine Ermutigung, klare Zusagen. Eben das, was der Josua hier braucht. Herr, rede so mit du, mit mir, wie ich das brauche. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns redest und dass du mit jedem von uns individuell umgehst. Schenke doch, dass wir nicht immer neidisch gucken auf das, wie du mit anderen redest, sondern dass wir dankbar sind und offen sind für das, wie du uns begegnest. Und danke, dass du dabei so auf uns eingehst. Herr, du kennst unsere Grenzen, du kennst unsere Stärken und du weißt, wie wir es brauchen. Und ich danke dir dafür, dass wir von dir so individuell behandelt werden. Nicht alle gleich, sondern jeder so, wie er es braucht. Amen.